Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe-Info vom Freitag, dem 4. September. Heute mit den folgenden Themen. In gut drei Wochen kommt das neue Jagdgesetz zur Abstimmung. Wir befragen Pro und Contra zu ihren Argumenten. Dann, auf dem Helvetiaplatz steht derzeit ein Gerät, das aussieht wie ein ganz gewöhnlicher Ticketautomat. Ist es aber nicht, denn Tickets für Tram oder Bus lassen sich daran nicht kaufen.
Es ist ein Literaturautomat und da kannst du dir jetzt eben einen literarischen Text rauslassen.
Und im heutigen Radioblog nimmt uns der Bündner Autor André Perl mit an den Strand in Italien.
Eines Morgens wehen rote Flaggen an den Stränden der Bucht. Über allen Hochsitzen der Rettungsschwimmer wehen sie. Die Sonne scheint und die See scheint oberflächlich ruhig. Doch der Wind geht ablandig, die Strömung reißt ins offene Wasser.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Katrin Hiss.
Die Stadt Bern sucht das Gespräch mit den BewohnerInnen bezüglich Fusion mit Nachbargemeinden. Heute gab die Präsidialdirektion bekannt, dass Interessierte sich einbringen können, unter anderem zu Fragen über Partizipation. Angesprochene finden auf der Webseite der Stadt weitere Informationen. Die Ergebnisse der Umfrage sollen dann in die weitere Planung der Fusion Berns mit 6 Nachbargemeinden einfließen. In Visp seien Teile des Grundwassers verseucht, dies berichtet SRF News. Schuld sei eine Deponie des Chemiekonzerns Lonza, der krebserregende Stoff Benzidin trete aus deren Kläranlage aus. Bereits seit 12 Jahren kenne Lonza das Problem, habe bis anhin aber zu wenig getan, um die Versickerung des giftigen Stoffes zu verhindern. Das Unternehmen war gegenüber SRF zu keiner Stellungnahme bereit. Unterkünfte für Geflüchtete auf der italienischen Insel Lampedusa werden heute geräumt. Die Behörden verlangen, dass sich die rund 1200 Personen auf Quarantäneschiffe begeben. Für 2 Wochen sollen sie das Land nicht betreten dürfen. In der Zwischenzeit will der Bürgermeister von Lampedusa die Unterkünfte sanieren. Seit Monaten ist die Insel mit einer steigenden Anzahl von Ankommenden konfrontiert. Seit Anfang dieses Jahres seien es bereits über 20.000 Personen gewesen, die das Mittelmeer überquert haben. Ein slowakisches Gericht hat den im Mordfall am Journalisten Jan Kuciak Angeklagten freigesprochen. Die Richter würden es nicht für bewiesen sehen, dass der Geschäftsmann Kuciak umgebracht habe. Kuciak recherchierte zu Korruption und zu Verbindungen zwischen Staat, Wirtschaft und Mafia. Er und seine Verlobte wurden vor gut 2,5 Jahren in ihrem Haus erschossen aufgefunden. Nach dem Mord hatten zehntausende Menschen in der Slowakei wochenlang gegen die Regierung demonstriert. Anarchist und Autor David Graeber ist am Mittwoch verstorben. Das gab seine Frau über Twitter bekannt. Graeber gilt als einer der Initiatoren der Occupy-Bewegung im Jahre 2011. Er unterrichtete Ethnologie an der Yale-Universität und plädierte stets für Konsumverzicht. Über den Grund für seinen Tod ist noch nichts bekannt. Noch nie seien in der Arktis so viele Treibhausgase freigesetzt worden. Das titelt heute die Zeitung Der Bund. Schuld daran seien die vielen Waldbrände nördlich des Polarkreises. Diese setzten ein 5-faches mehr an CO2 frei, als die Schweiz in einem ganzen Jahr ausstoße. Nirgendwo erwärme sich die Erdoberfläche so stark wie in den arktischen Gebieten, erklären Forschende. Somit müsse in Zukunft mit noch mehr Feuern gerechnet werden. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag ziehen erste Wolken auf. Es bleibt doch warm mit rund 25 Grad. Sonntag und Montag gibt's dann einen Mix aus Sonne, Wolken und wenig Regen. Das Thermometer zeigt noch etwa 20 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wie soll man künftig den Wildtierbestand regulieren? Diese Frage steht derzeit im Zentrum der Diskussion zum neuen Jagdgesetz. Vor allem der Wolf sorgt in dieser Diskussion für viel Zündstoff. Die einen wollen ihn schützen, andere wollen ihn erschießen. Über 2 Jahre lang diskutierte das Parlament über das neue Jagdgesetz. Trotzdem konnten die beiden Kammern sich nicht abschließend festlegen. Erst mit einer Einigungskonferenz fanden die Verhandlungen einen Abschluss. Weil verschiedene Umweltorganisationen gegen das neue Gesetz das Referendum ergriffen hatten, muss nun noch die Schweizer Stimmbevölkerung darüber befinden. Doch welche Argumente sprechen dafür und welche dagegen? Katrin Hess berichtet.
Für die Podiumsdiskussion war das Politforum am Käfigturm bis auf den letzten Platz besetzt. Nicht nur die Debatten im Parlament haben es gezeigt, das Thema Jagd polarisiert. Das neue Jagdgesetz sieht eine Kompetenzverschiebung vor. Neu sollen die einzelnen Kantone entscheiden können, auch bedrohte Tierarten zum Abschuss freizugeben. Bis anhin liegt diese Kompetenz beim Bund. Ursula Schneider-Schüttel, Präsidentin von ProNatura.
Unsere Bedenken gehen dahin, dass die Kantone den Schutzgedanken möglicherweise nicht so stark wahrnehmen, wie wir als Natur- und Tierschutzorganisation uns dies wünschen würden. Und das Problem ist natürlich, dass wir eben kantonale Entscheide haben dann in einem Gebiet, wo es keine Grenzen gibt. Also die Tiere, die wandern von einem Kanton in den anderen, die bewegen sich auch im Grenzgebiet. Also sollten wir eigentlich Bundeslösungen haben und nicht einzelne kantonale Lösungen. Und wenn diese unterschiedlich aussehen, dann kann sich das negativ ungünstig auf die geschützten Tiere auswirken.
Punkto Tierschutz sei also wenig Vertrauen in die Kantone da, sagen die Gegnerinnen des neuen Jagdgesetzes. Stefan Engler, CVP-Ständerat und Befürworter, wiegelt ab.
Das verstehe ich nicht. Also die Kantone beweisen, dass sie sorgfältig und verantwortungsvoll damit umgehen können. Könnte es am Beispiel des Kantons Graubünden aufzeigen, welcher in den letzten 30 Jahren auch viel Pionierarbeit geleistet hat bei der Wiederansiedlung des Grossraubwilds.
Glaubt man dem Nein-Komitee, so soll es bei diesem Grossraubwild, Zitat, Abschüsse auf Vorrat geben. Die Kantone könnten neu zum Beispiel einzelne Wölfe zum Abschuss freigeben, Individuen, die durch ihr Verhalten auffallen.
Abschuss auf Vorrat heißt, dass abgeschossen werden kann, ohne dass ein Schaden entstanden ist. Heute ist es so, dass ein Schaden entstanden sein muss. Und das wird auch in der Verordnung beschrieben, in welcher Höhe, bei welchem Ereignis der Schaden ausfallen muss, bevor eingegriffen werden kann. Jetzt wird kein Schaden mehr verlangt. Es wird eine reine Gefährdung verlangt und das öffnet natürlich den Ermessensspielraum. Das eröffnet Tür und Tor für eine Worst Case, natürlich willkürliche Handhabung, aber das wollen wir nicht. Wir möchten wirklich, dass die geschützten und die bedrohten Tiere eben geschützt bleiben und besseren Schutz erhalten. Und wir erhoffen uns, dass das mit einem neuen Gesetz, mit einer anderen Vorlage besser erarbeitet werden könnte.
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga entgegnet, dass diese neue Praxis nötig sei. Wenn ein Tier, eben zum Beispiel ein Wolf, als gefährlich eingeschätzt werde, müssen die Kantone die Möglichkeit haben, einem drohenden Konflikt vorzugreifen.
Ja, heute haben wir die Situation, dass man erst eingreifen kann, wenn schon Schaden erfolgt ist. Also da müssen wirklich so und so viele Tiere, Schafe gerissen werden. Das Gesetz möchte jetzt vorausschauend eingreifen, aber nur, zum Beispiel, wenn ein Wolfsrudel konkret in ein Dorf kommt und Menschen gefährdet oder wenn ein Wolfsrudel Herdenschutzmaßnahmen bei Schafherden überschreitet, weil grundsätzlich sind ja die Wölfe scheue Tiere und nur wenn sie diese Scheu ablegen und Verhaltensweisen an den Tag legen, die eben dann zu einer Gefahr werden, dann soll der Wildhüter eingreifen können.
Für einen Abschuss braucht es also die Einschätzung, dass ein Tier gefährlich sei. Ermöglicht eine solche Formulierung in einem Gesetz, aber nicht kantonale Willkür? Dazu der Bündner Ständerat Stefan Engler.
Nein, es geht um die Fälle, bei denen Wölfe jetzt ihre Scheu gegenüber menschlichen Siedlungen, gegenüber den Menschen verloren haben. Tiere, die in Ställe einbrechen oder die auch den Herdenschutz austricksen.
Wölfe, die Scheu verloren haben, seien also potenziell eine Gefahr für die Nutztiere der Landwirtinnen in der Region. Dass dieses Nebeneinander nicht immer einfach sei, versteht auch Ursula Schneider-Schüttel, Präsidentin von ProNatura. Sie spricht sich jedoch gegen das neue Jagdgesetz aus, da es andere Möglichkeiten gäbe, Herden zu schützen und Landwirtinnen zu unterstützen.
Ich denke, wir müssen ihnen vielleicht noch mehr zeigen, dass wir sie unterstützen bei Herdenschutzmaßnahmen, dass wir sie unterstützen, wenn sie Maßnahmen treffen oder wenn sie Beratung brauchen. Tatsache ist auch, dass dort, wo Herdenschutzmaßnahmen getroffen werden, dass diese auch nützen. In geschützten Herden passieren sehr selten überhaupt noch Vorfälle, Wolfsrisse. Und von daher denke ich, müssen eben zuerst Maßnahmen getroffen werden, bevor die härteste Maßnahme eines Abschusses getroffen wird.
Lange habe es gedauert, bis man sich im Bundeshaus auf ein neues Jagdgesetz habe einigen können, erklärt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Es sei ein ausgeglichener Kompromiss zwischen verschiedenen Interessensgruppen geworden. Und es geht darin nicht nur um die Frage, welche Tiere wann geschossen werden dürfen, sondern verspreche auch beträchtliche Verbesserungen für verschiedene Wildtierarten.
Es geht ganz konkret darum, dass man zum Beispiel Verbauungen verbietet, weil solche Verbauungen sind für alle Wildtiere ein Problem, um diese dann zu durchqueren, dass man für Vogelschutzreservate mehr Mittel gibt, dass dort wirklich investiert werden kann und dass man ganz allgemein für die Wildtierräume, die ja enorm wichtig sind für die Artenvielfalt, wirklich auch dort den Kantonen mehr Mittel gibt. Und wenn man das Gesetz ablehnt, dann ist auch das nachher weg und das fände ich doch sehr schade.
Dazu ProNatura-Präsidentin Ursula Schneider-Schüttel.
Natürlich wäre es unter diesem Gesichtspunkt vielleicht schade, weil die finanziellen Anreize natürlich schon dafür sorgen, dass vielleicht mehr gemacht wird. Aber die Kantone, diejenigen, die bauen wollen, müssten sich trotzdem auch beteiligen. Also ist dort immer noch eine gewisse finanzielle Herausforderung da.
Eigentlich geht es im neuen Jagdgesetz also um viel mehr als nur um die Frage, Wölfe schießen, ja oder nein. Doch genau diese Frage polarisiert. Auch im Politforum im Käfigturm kommt die Diskussion immer wieder zu diesem Thema zurück. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga betont, dass das neue Jagdgesetz allen Standpunkten entgegenkomme.
Dieses Jagdgesetz ist ein Kompromiss. Es gibt diejenigen, die möchten den Wolf am liebsten ausrotten. Es gibt diejenigen, die sagen, wir machen am besten gar nichts. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass einfach die Konflikte zunehmen, weil wir immer mehr Wölfe haben, weil Schafherden gerissen werden, weil jetzt auch Kuhherden, Mutterkuhhaltung dann plötzlich gefährdet ist. Und um hier mit einem Kompromiss eine geschickte Art zu finden, Lösungen zu finden, um diese Konflikte, diesen entgegenzukommen, ich glaube, dieser Kompromiss, das lohnt sich jetzt, diesen anzunehmen, weil am Schluss wollen wir ja eine Akzeptanz für die Wildtiere in unserem Land.
Mit diesem Kompromiss nicht zufrieden sind hingegen die Umweltverbände. Sie fürchten, dass die rund 80 Wölfe, die in der Schweiz leben, durch das neue Jagdgesetz in Gefahr seien.
Es ist eine Verwässerung des Tierschutzes, indem dass die Wölfe neu reguliert werden können, ohne dass Ersatzmaßnahmen in diesem Sinne auf anderer Seite, nämlich durch besseren Schutz von anderen Tierarten, erfolgt.
Das letzte Wort dazu hat nun die Schweizer Stimmbevölkerung. Am 27. September kommt das neue Jagdgesetz zur Abstimmung.
Kathrin Hiss war für uns im Politforum im Käfigturm an der Podiumsdiskussion ums neue Jagdgesetz. Mehr Informationen zu den Abstimmungsvorlagen gibt's auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. Gleich geht es hier im Rabe-Info um einen neuen Ticketautomaten auf dem Berner Helvetiaplatz, an dem es keine Tickets zu kaufen gibt, sondern Literatur. Um Automaten geht es auch im gleichnamigen Song der Schweizer Darkwave-Gruppe Mittageisen aus dem Jahr 1985. Ein Song, der mit seinem futuristischen Elektrosound für Furore sorgte und anno dazumal sogar bei ausländischen Radiostationen in den Disco-Charts landete.
Straßen.
Radio Info. Kultur.
Sie sind aus Berns Stadtbild nicht wegzudenken. Die roten Kästen von Bernmobil, an denen Tickets für Bus und Tram gekauft werden können. Nun hat sich beim Berner Helvetiaplatz zu den roten Kollegen ein blauer dazu gesellt. Was es damit auf sich hat, das hat Gisela Feutz für uns erkundet.
Wir stehen hier am Helvetiaplatz. Vor mir steht ein Automat. Er sieht im ersten Moment aus wie ein Ticketautomat. Da steht aber Bukowski. Und ein normales Ticket kann ich mir hier nicht ziehen. Benedikt Meyer, was ist das genau?
Auf der anderen Seite, neben Bukowski steht noch Automat geschrieben mit R drin. Es ist ein Literaturautomat und da kannst du dir jetzt eben einen literarischen Text rauslassen.
Dann mache ich doch das. Ich werfe hier mal Geld ein. Also es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5 Kategorien. Wir wählen doch jetzt mal Fundbüro. Hm? Ticket gedruckt. Liest du mir das mal?
Hui, das ist anspruchsvoll. Das ist ein Gedicht von Nora Gomringer. Bist auf der Suche, suchst dich mit Kopf im Sand. Schlechte Sicht findet dich nicht, nur Kopf im Sand. Enttäuschte Hand, wohin verschwand dein Tasten? In Sandkörnern zermahlen, aufgelöst in Zahlen.
Schön. Lass uns noch eine andere Kategorie wählen. Du darfst wählen. Welche soll ich drücken?
Ich will die Kindertexte.
Also Kindertext. Als ich letzte Woche einkaufen ging, war keine Menschenseele auf der Straße. Plötzlich sah ich den Kindlifresser hinter einer Apotheke hervorgucken. Ich schrie auf und lief zum Kornhaus. Ich träumte nicht. Denn da, wo vorher der Kindlifresser auf dem Sockel gestanden hatte, war nichts mehr. Und so weiter und so fort. Das hat Zora geschrieben aus der 5a Primarschule Kirchenfeld. Also wir haben jetzt hier zum einen einen Text einer gestandenen Literatin, zum anderen diesen Text von Zora. Wer hat denn da alles Texte beigesteuert für diesen Automaten?
Also es haben 30 Autorinnen und Autoren aus der ganzen Schweiz Texte beigesteuert. Dann haben die Primarschulkinder aus dem Quartier, also es sind 3 Schulklassen, die da Texte für uns verfasst haben. Und auch noch 7 Museen. Wir sind ja hier eben am Helvetiaplatz. Rings um uns herum wimmelt es nur so von Museen. Alpines Museum, Naturhistorisches, Historisches etc. etc. Die haben auch Texte verfasst.
Was ist die Idee dieses Automaten und wer steckt dahinter?
Dahinter steckt der Verein Bukowski. Wir sind ein ganz, ganz kleiner Verein von Berner Literaturliebhabern. Wir sind 4 Leute und wir haben neulich sind wir zusammengesessen und haben uns gedacht, ja, ein Literaturautomat, das wäre mal eine lustige Idee. Das könnte man doch machen. Bis er dann wirklich hier gestanden hat, war es noch ein bisschen Arbeit, aber ja, jetzt steht er da und macht Riesenfreude.
Also eine ganze Menge Leute, die Texte beigesteuert haben. Pro Text, den ich mir hier aus dem Automaten ziehe, muss ich 50 Rappen bezahlen. Wie wird denn schlussendlich dieses Geld verteilt? Wird es überhaupt verteilt?
Jein. Also es wird nicht in dem Sinn verteilt, dass jetzt irgendwie alle Autoren von diesen 50 Rappen ein paar Rappen bekommen würden. Die Autoren, die wurden von uns schon bezahlt. Also wir haben da auch Stiftungen, Sponsoren angeschrieben. Das Projekt wurde so finanziert. Und was an Geld jetzt von den Leuten reingeworfen wird, das geht nicht an unseren Verein. Das geht an die Aktion Writers in Exile. Also das sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die aus politischen Gründen oder weil bei ihnen zu Hause Krieg herrscht, flüchten mussten und so in die Schweiz gekommen sind. Und die werden jetzt von uns mit dem Geld dann unterstützt.
Also dieser Automat sieht ja wirklich aus wie ein ganz normaler Ticketautomat, die normalerweise rot sind. Also der einzige Unterschied ist, der ist blau und eben ich kann andere Kategorien, andere Texte wählen. Ich nehme an, ihr habt bei Bernmobil angerufen und gesagt, wir brauchen so einen Automaten und das muss dann auf den Tickets stehen, oder wie lief das?
Ja, ursprünglich haben wir tatsächlich bei Bernmobil angerufen und die waren eigentlich auch ganz offen für das Ganze. Es hat dann allerdings mit der IT-Abteilung nicht so funktioniert. So sind wir am Schluss bei einem anderen Anbieter gelandet. Und ja, wir haben denen gesagt, das ist unsere Idee, könnt ihr das umsetzen? Und sie haben gesagt, ja, ja, klar, das können wir programmieren, gebt uns einfach alle die Texte in einer Excel-Tabelle. Und dann ja, mussten sie da ein bisschen etwas knobeln. Die haben zum Beispiel zum allerersten Mal einen Zufallsgenerator in einen Ticketautomaten eingebaut. Das war uns wichtig, dass man eben nicht wählen kann, welchen Text man genau kriegt, sondern dass der Zufall auch eine Rolle spielt.
Lass uns noch mal einen Text ziehen hier. Destination X. Du bekommst immer die schwierigen.
Ja, genau, ich bekomme vor allem jetzt einen französischen. Es gibt auch französische Texte, diesmal von einem Museum, vom Schweizerischen Schützenmuseum. Hm. Anecdote à la fête fédérale de tir à la Chaux-de-Fonds en 1863. Lorsque les tireurs allemands arrivèrent à Neuchâtel dans l'après-midi du 11 juillet, etc., etc., bla bla bla, je te raconte pas toute l'histoire.
Aber Französisch sprechen kannst du. Den Beweis hast du soeben erbracht. Bravo.
Glück gehabt.
Benedikt Meyer haben wir gehört. Er ist Teil des Kollektivs Buchowski, welches auf dem Berner Helvetiaplatz den Automat aufgestellt hat. Dieser steht dort noch bis November. Auf unserer Webseite info.rabe.ch finden sich übrigens alle drei Texte, von denen im Beitrag die Rede war.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser vom Bündner Rapper und Schriftsteller André Perl. Er erzählt uns eine Geschichte aus den 90er Jahren, als er mit seiner Familie in Italien in den Ferien war.
Der Delfin. Wir fahren ans Meer und die Fahrt führt durch die Nacht. Denn Klimaanlage haben wir nicht. Mit etwas Wegglück kommen wir vor der Mittagshitze an. Die Nacht allein ist eine große Entdeckung. Wir wachen in den Rücksitzen und bestaunen die Silhouetten der Berg- und Hügelketten, auf denen rote Lichter hocken. Die markieren die Spitzen der Funkantennen, erklärt Vater, als Warnung für Helikopter und kleine tieffliegende Flugzeuge. Ich male mir Feuerbälle aus über der Dunkelheit. Mutter beschleunigt. Gebettet in Plüschaffen, getrennt durch die übergroße Kühlbox, verlieren meine Schwester und ich uns im Motorengesang. Bei Mailand steigt die Sonne über den Horizont. Wie ein Pfirsich, sagt Mutter, die plötzlich Beifahrerin ist. Wie ein Pfirsich, sagt Vater am Steuer. Ich denke, nicht wie ein Pfirsich, aber weiß auch nicht genau, wie ein Pfirsich aussieht, denn ich mag kein Obst, und dass es nun Eistee mit Pfirsichgeschmack gibt, wird eine Enttäuschung dieser Ferien werden. Der Ort, an den uns die Eltern fahren, ist ein um Wohnkomplexe und Einkaufsstraßen erweiterter Yachthafen, in dessen Hinterland der britische Thronfolger Polo spielt. Wir mieten eine Wohnung, die bereits viel von ihrem wenigen Schick eingebüßt hat. Wir besitzen jedoch keine Yacht und wir spielen kein Polo. Als wir einen Ausflug zum Feld und den Stallungen unternehmen, spielt auch der Prinz nicht. Und selbst wenn er es täte, ich finde die Wagen der Reiter interessanter, bleibe mit Mutter auf dem Parkplatz, um die Kühlerfiguren zu bestimmen. In den Einkaufsstraßen stehen viele Ladenlokale leer, weil die Konzerne noch nicht oder nicht mehr an das Aufblühen des Retortendorfs glauben. Doch es gibt immerhin eine Boutique, in der Vater einen Kaschmirpullover aufgeschwatzt bekommt, der so hellblau ist, dass er ihn zu Hause nicht wieder tragen wird. Und es gibt ein Spielwarengeschäft mit gelber Glibbermasse, mit Klickarmbändern, von denen Mutter durchtrennte Pulsadern fürchtet, mit Plastiksoldaten, doch es ist Krieg irgendwo, und mit aufblasbaren Schwimmgefährten. Schwertwale sind gerade überaus beliebt, aber meine Schwester möchte einen Delfin und mir ist es egal, weil ich weder ein Armband noch einen Soldaten ertrotzen kann. Am Strand trage ich T-Shirts, wegen der Sonne oder weil ich so bleich und mager bin, dass meine Eltern fürchten, ich entsetze die anderen Strandgänger.
Nichtsdestoweniger baggere ich zufrieden Kanäle in den Schatten des Sonnenschirms, um Murmeln hindurchzuschubsen. Das fehlende Obst gleiche ich aus durch Vanilleeis und das Meer bereitet mir Unbehagen. Es ist salzig, kühl, unergründlich. Meine Schwester möchte bei jeder Gelegenheit den Delfin in die Wellen tragen, von Vater tragen lassen. Aber was heißt schon Wellen? Die Wellen hier taugen gar nichts. Da reite ich den Delfin lieber an Land. Hinter den traurigen Augen sind zwei Griffe angebracht und die Finne verhindert, dass ich abrutsche. So sitze ich auf dem Tier, das ich mittlerweile lieb gewonnen habe, reise träumerisch zu Palminseln, zu Riffen, zu Unterwasserwelten, wo Muscheln singen und ich Quallen harponiere, reite so lange auf dem Delfin, bis meine Schwester, die wieder ins gegenständlich vorhandene Meer möchte, vor Zorn die Luft ablässt. Nach 2 Tagen kauft Vater eine Fußpumpe. Eines Morgens wehen rote Flaggen an den Stränden der Bucht. Über allen Hochsitzen der Rettungsschwimmer wehen sie. Die Sonne scheint und die See scheint oberflächlich ruhig. Doch der Wind geht ablandig, die Strömung reißt ins offene Wasser. Das Badeverbot stört mich nicht, Vater aber will den Delfin im Auto lassen, der Wind könnte ihn davontragen. Weit hinaus. Die Vorstellung gefällt mir. Ich sage es nicht, ich sage, dass ich bei ihm bleibe, wenn der Delfin im Kofferraum warten muss, immer wieder und immer weinerlicher. Vater will seine Ruhe, also kommt der Delfin mit. Am Strand ist wenig los. Meine Schwester hat sich eine Erkältung eingefangen und schläft. Vater schläft ebenfalls, nachdem er missmutig die Fußpumpe bedient hat. Als Mutter langsam ihr Buch sinken lässt, reite ich noch eine Weile weiter auf dem Delfin, stehe dann plötzlich auf und weiß, was zu tun ist. Ich überprüfe von nahem, ob meine Familie wirklich döst, bevor ich das Kunststofftier durch die leeren vorderen Liegestuhl reinziehe. Die meisten Sonnenschirme am Strand stehen geschlossen, aber sie stehen flatterig. Ich hoffe auf die nächste Böe. Und sie kommt. Sie rührt an den Delfin, hebt ihn sachte und trägt das schlingernde Ding über den Sand. Regungslos stehe ich da. Ein weiterer Windstoß übernimmt, bläst es über den angeschwemmten Tang auf die Dünung. Der Delfin schwirrt übers Wasser und schwirrt und hört nicht auf. Bald hat er die Nichtschwimmergrenze erreicht, bald den Motorbootkorridor. Der herbeieilende Bademeister verwirft die Hände und da ich letzthin diesen Artikel über die gigantischen Plastikströme in unseren Ozeanen gelesen habe, möchte ich mich nach 30 Jahren endlich bei ihm entschuldigen. Ich hoffe, er hört das. Scusi.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Freitag, dem 4. September. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem weiteren Beitrag im Rahmen unserer Abstimmungsserie. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Kathrin Hiss, Gisela Feutz und André Perl. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr zur Rabe-Info am Menti wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.